47 Tage in einem kleinen Rettungsboot auf offenem Meer im Pazifischen Ozean, von Haien angegriffen, von der Sonne verbrannt, fast verdurstet, ausgehungert, über 3000 Kilometer durch Meeresströmungen getrieben. Wie überlebt man sowas? Es ist eine fast unglaubliche Geschichte, die von Louis Zamperini erzählt wird in dem Buch Unbroken. Er ist als Soldat im Zweiten Weltkrieg unterwegs und ironisch die Situation, es ist ein Flugzeug abgestürzt und es werden Flugzeuge rausgeschickt, um nach Überlebenden zu suchen. Und dabei stürzt natürlich sein Flugzeug ab. Und er wird zu einem, den man suchen muss. Und er sitzt in so einem kleinen Rettungsboot, etwa 2 Meter mal 1 Meter. Und die sind zu dritt. 47 Tage, 3000 Kilometer, den Elementen ausgesetzt. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Wie überlebt man sowas? Das ist echt ein Wunder. Es ist unfassbar. Das ist natürlich eine interessante Persönlichkeit, der Louis. Man sieht, dass er intelligent war. Der hat einfach innovative Ideen gehabt, um Wasser aufzusammeln, wenn es regnet. Und die haben gefischt und alles Mögliche. Aber eine Sache hat ihn auf jeden Fall gekennzeichnet, im Gegensatz zu seinen 2 Kumpanen. Und das war, dass Louis immer Hoffnung hatte. In einer eigentlich hoffnungslosen Situation. Er hat irgendwie auf was Gutes gewartet. Und diese Erwartung hat er nie verloren. Er hatte Hoffnung. Hoffnung ist etwas, was wir alle brauchen zum Leben. Ohne Hoffnung gibt es kein Leben. Wir müssen uns immer wieder entscheiden. Machen wir weiter? Lohnt sich's? Soll ich aufstehen heute Morgen? Bringt es was? Ohne Hoffnung bleiben wir einfach liegen und warten, bis das Ende kommt. Wir brauchen Hoffnung in großen Dingen, im Kleinen. Auch geistlich brauchen wir dringend Hoffnung. Was ist Hoffnung eigentlich? Auf jeden Fall nicht einfach Durchhalteparolen. Kennt ihr das? Kopf hoch, das wird schon. Halt die Ohren steif. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also manchmal macht mich sowas fast schon krank. Denke ich mir, du hast gut reden, du hast doch keine Ahnung, wie meine Situation ist. Ich brauche was anderes als nur irgendwie Streicheleinheiten. Was ich brauche, ist Hoffnung. Ich muss irgendwo eine Sicherheit haben, dass es weitergehen kann und wird und dass es sich lohnt, dass es auch besser wird. Auch geistlich brauchen wir Hoffnung. Was ist Hoffnung? Was ist Hoffnung in der Bibel? In unserem Sprachgebrauch hat Hoffnung viel mit Unsicherheit zu tun. Das ist fast schon eine Betonung, dass wir sagen, ich bin mir sehr unsicher. Ich hoffe, dass ich die Prüfung bestehen werde. Was ich damit sage ist, ich bin so schlecht vorbereitet, also eigentlich Sicherheit keine Spur von. Ich hoffe es halt. Ich hoffe, dass ich bestehe. Aber Hoffnung in der Bibel ist was anderes. Hoffnung in der Bibel ist auch auf die Zukunft gerichtet und hat eine positive Erwartung, erwartet was Gutes, aber ist auch mit Sicherheit verbunden. Die biblische Hoffnung ist fest und sicher, zuversichtlich. Deswegen ist Hoffnung auch mit Glauben und mit Vertrauen eng verbunden. In Kolosser 1,5 können wir sogar lesen, dass Glaube und Liebe der Hoffnung entspringen. Hoffnung, wir brauchen dringend Hoffnung. Die Welt braucht Hoffnung, wir brauchen Hoffnung. Ich möchte euch mit euch zusammen einen Text heute Morgen lesen aus 1. Petrus, die ersten 10 Verse, wo es um die Hoffnung geht und wie diese Hoffnung zustande kommen kann, wo wir Hoffnung finden. Ich möchte die ersten 10 Verse vorlesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Hoffnung. Wo finden wir Hoffnung? Wie finden wir geistlich Hoffnung für unser Leben? Das Erste, was wir hier sehen können, ist, dass wir auf jeden Fall Hoffnung brauchen. Wenn man schaut, wie Petrus die Empfänger beschreibt, dann merkt man, dass sie in einer schwierigen Situation sind. Sie haben es nicht einfach. Sie sind Fremdlinge in dieser Welt. Es ist nie schön, Fremdling zu sein, ein Ausländer. Man ist immer irgendwie anders, fällt auf, passt nicht, ist nicht zu Hause. Das verursacht Stress, das ist nicht einfach. In Vers 5 lesen wir, dass diese Empfänger des Briefes auch bedroht werden. Sie müssen bewahrt werden. Irgendeine Gefahr ist da. Vers 6 lesen wir, dass sie betrübt sind. Sie müssen viel erleiden, erleben und das macht sie traurig. In Vers 7 lesen wir, dass sie ein Stück weit vielleicht blind sind. Sie würden gern Jesus sehen, aber sie sehen ihn nicht. Nicht leibhaftig. Sie haben es also nicht einfach. Sie haben Herausforderungen. Sie brauchen Hoffnung. Und ich denke, das gilt auch für uns heute Morgen. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir durch die Reihen gehen würden und jeden Einzelnen fragen würden, was beschäftigt dich heute Morgen so? Was für Probleme hast du? Was belastet dich? Ich glaube, jeder hätte was zu erzählen. Ich glaube, viele hätten sehr viel zu erzählen. Spannungen, Nöte, Sorgen, Versuchungen. Und was wir in so einer Situation brauchen, ganz dringend, ist Hoffnung. Wie kann man diese Hoffnung bekommen? Wie hat Petrus das gesehen und was sagt er den Empfängern von diesem Brief? Wie können sie Hoffnung finden? Ich denke, der Schlüssel ist in Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Über Gott nachdenken. Wer ist er? Wie ist er? Was tut er? Was hat er getan? Wenn wir über diese geistlichen Wahrheiten nachdenken und ins Staunen kommen und Gott dafür loben und danken, dann können wir Hoffnung finden. Und das wollen wir einfach zusammen versuchen und den Text ein bisschen anschauen. Das Erste, was man bei Petrus merkt, warum er Hoffnung hat, ist, dass er davon überzeugt ist, dass Gott souverän ist und herrscht, dass er Regie führt. Das können wir daran erkennen, dass in Vers 1 er die Empfänger als Auserwählte bezeichnet. Auserwählt bedeutet, Gott hat sie erwählt, nicht sie haben Gott erwählt. Und zwar nach der Vorkenntnis des Vaters. Das heißt, Gott hat es auch sogar vorher geplant. Gott ist souverän, Gott führt Regie. Er hat sie geheiligt, heißt es in Vers 2, und zwar durch den Geist. Sie konnten sich nicht selbst heiligen. Da ist nichts in uns, was uns heiligen kann. Aber Gott kann uns heiligen, das hat er getan. Und zwar, was hat er dazu benutzt? Das Blut Jesu Christi. Wir sehen hier, dass der dreieinige Gott derjenige ist, der selbst handelt und deswegen gibt es Hoffnung. Der Vater hat auserwählt, der Geist heiligt und der Sohn hat sein Blut gegeben, durch das wir geheiligt werden. Vers 3 heißt es dann weiter, er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir konnten uns nicht selbst wieder gebären. Wie geht es auch? Nikodemus konnte sich das auch nicht vorstellen. Aber Gott kann das. Und das hat er getan. In Vers 5 heißt es, dass wir bewahrt werden zur Rettung. Das heißt, Gott bewahrt uns zur Rettung. Vers 6 lesen wir von mancherlei Versuchungen, und dass wir auch betrübt sind, aber von diesen Versuchungen heißt es, wenn es nötig ist. Auch hier die Souveränität Gottes. Er lässt nur das zu, was nötig ist. Es ist nicht Zufall, was uns passiert. Er wacht darüber. Was gibt Petrus diese Zuversicht, diese Hoffnung? Es ist die Überzeugung, dass der dreieinige Gott über uns wacht und unser Leben führt. Und dass er gute Ziele mit uns vorhat. Und der Höhepunkt von dem Handeln Gottes ist natürlich das, was wir in Christus finden. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Eine größere Tat hat Gott vielleicht nie getan. Und es gibt keine wichtigere Tat für uns, wenn wir Hoffnung brauchen, als die Auferstehung. Bei Petrus war es ja auch überhaupt nicht anders und bei den anderen Aposteln und Jüngern. Wie ging es ihnen eigentlich, als Christus gekreuzigt wurde? Sie waren verängstigt, sie haben sich versteckt, sie hatten Christus gerade verleugnet. Sie waren auf dem absoluten Tiefpunkt. Und was war in der Lage, sie zu verändern? Was hat in ihnen eine Veränderung bewirken können? Es war die Begegnung mit dem Auferstandenen. Christus ist ihnen erschienen. Und das hat alles auf den Kopf gestellt. Das hat alles verändert. Christus ist auferstanden. Ich glaube, wenn wir heute Morgen nur das mitnehmen, dann reicht das. Dann ist, glaube ich, unser Leben anders. Wenn wir das glauben können, verstehen können. Christus ist auferstanden. Wenn das stimmt, dann gibt es Hoffnung. Und wenn wir uns hier an diesem Punkt unsicher sind, dann wird uns alle Reflexion und Theologie der Welt nicht weiterhelfen. Wenn wir nicht die Auferstehung haben, dann haben wir gar nichts. Dann gibt es keine Hoffnung. Petrus setzt die Auferstehung hier ein Stück weit einfach voraus. Ja, er baut darauf auf, aber er erklärt es nicht groß. Aber an einer anderen Stelle können wir sehen, wie jemand das tut. In 1. Korinther 15, Paulus belegt die Wahrhaftigkeit der Auferstehung und genau mit diesen Gedanken. Er sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es keine Hoffnung, dann sind wir verloren in unseren Sünden, wir sind die Ärmsten aller Menschen. Aber wenn Christus auferstanden ist, dann ist alles gut. Dann gibt es Hoffnung. dann wird alles gut. Dann ist die Kraft, die Gott hatte, um Christus zu erwecken, aufzuerwecken aus den Toten, auch in uns wirksam und auch wir werden auferweckt. Dann ist das Leben hier und jetzt nicht alles. Wir haben eine viel weitere Perspektive. Und das ist eine herrliche Perspektive, eine gute. Hoffnung ist ja die Erwartung, dass etwas Gutes kommt. Und die Auferstehung zeigt uns diesen Weg. Und was erwarten wir? Was kommt noch auf uns zu? Auch das streift Petrus hier ganz knapp. Mit einigen Begriffen wird es beschrieben. Es ist einerseits die lebendige Hoffnung, weil Jesus lebt, dürfen wir auch leben. Und damit verbunden ist auch die Verheißung eines unverwelklichen, unbefleckten, unvergänglichen Erbteils. Ein Erbe. Und damit verbunden auch eine Rettung. In Vers 5 lesen wir davon, Vers 9 und auch in Vers 10. Eine Rettung, die jetzt schon beginnt, aber in der letzten Zeit offenbart wird. Vollständig, wenn Christus wiederkommt. Ja, wir sind jetzt schon gerettet, wir haben jetzt schon Vergebung, aber die Rettung ist noch nicht vollständig. Wir haben noch die alte Natur in uns, wir kämpfen noch gegen die Sünde. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit, wir sehen ihn noch nicht, wie er ist. Aber darauf warten wir. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, dass wir auf etwas warten, was besser ist als das, was wir jetzt haben. Das Hier und Jetzt ist nicht alles. Und ich glaube sogar, dass es geistlich gesund ist, wenn wir unzufrieden sind. Wir sollten immer eine gewisse Unzufriedenheit haben, solange wir hier sind, weil das Beste noch kommt. Wir sollen uns nie damit abfinden, wie es hier ist. Was bewirkt das in uns, wenn wir über diese Auferstehungshoffnung nachdenken, wenn sie uns prägt, unser Denken prägt? Das lesen wir in Vers 6. Es kommt zur Freude. Da heißt es, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn nötig, mancherlei Versuchungen habt. Freude, Hoffnung, geistliche Hoffnung bedeutet Freude. Aber nicht nur Freude, wenn das Leid endlich vorbei ist. Eine Freude, dass es endlich rum ist, dass die Schmerzen endlich nachlassen, da freut man sich ja auch. Und das ist auch eine gute Freude, eine berechtigte Freude. Aber die Freude, die Petrus hier meint, ist eine Freude, die im Leid ist, während die Schmerzen noch andauern. Auch da gibt es eine Freude. Im Hauskreis lesen wir Psalmen und das ist immer und immer und immer wieder das Gleiche. Es ist diese Spannung, die Freude über Gott, der Jubel darüber, wie gut er ist und gleichzeitig aber auch ein Leben, was voll ist mit Problemen und Ängsten und Sorgen. Wir können in diesem Leben nie ganz frei von den Sorgen und Nöten werden, von den Versuchungen. Aber wir können trotzdem mit Hoffnung und mit Freude leben. Im Leid. Und dann in Vers 7 merken wir, dass diese Freude über die Zukunft auch jetzt schon zum Glauben und zur Liebe führt. Und das ist eine sehr interessante Verbindung. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, die kommen häufig zusammen vor. Und auch hier in diesem Text, das Ganze ist miteinander verwoben. Man braucht Glaube und auch Liebe, um Hoffnung zu haben, um auf Christus zu warten. Und gleichzeitig ist die Hoffnung, die man hat, auch eine Kraft, die zu Glaube und Liebe führt. Bewährung des Glaubens. Das ist etwas, was nicht nur zukünftig ist. Hoffnung, das verstehen wir häufig, ist eine Erwartung von etwas, was in Zukunft kommen wird. Das heißt, wenn Christus wiederkommt und das ganze Leid endlich ein Ende hat. Das verstehen wir. Aber hier scheint Petrus zu sagen, die Hoffnung im Glauben ist eine Hoffnung, die jetzt schon, hier und jetzt im Leid, etwas Gutes erwartet. Aber was kann denn Gutes aus Leid kommen? Die Bewährung des Glaubens. Der Glaube, der dann kostbarer ist als Gold. Gold muss gereinigt werden, muss erhitzt werden, damit die Schlacken abgezogen werden können. Und Petrus sagt, auch der Glaube muss hier und jetzt auch gereinigt werden. Und dazu braucht es Versuchungen, Prüfungen. Und das betrübt. Das ist normal, das ist schmerzhaft. Ich glaube, manches an Hoffnungslosigkeit in unserem Leben, geistlich gesehen, auch in meinem Leben, wenn ich mal wirklich einfach Hoffnung verliere. Ich glaube, es liegt manchmal daran, dass mir nicht klar ist, wie wertvoll der Glaube ist. Ich hätte lieber Bares, irgendwas, was ich anfassen kann. Ein ruhiges Leben, ausreichend Mittel, etwas, was ich genießen kann, dann weiß ich, dass Gott mich lieb hat und mich segnet. Das spüre ich, das muss man mir nicht erklären. Aber Petrus scheint hier zu sagen, dass es etwas gibt, was sogar aus Gottes Sicht noch wertvoller ist. Wertvoller als alles Gold der Welt. Und das ist unser Glaube. Hoffnung für Petrus bedeutet, dass Gott den Glauben läutert und reinigt. Wenn ich das verstehen kann, dann habe ich Hoffnung. Auch hier und jetzt im Leid. Gott könnte uns sofort zum reichsten Menschen der Erde machen. Die Mittel hat er. Aber anscheinend lässt er uns lieber auch mal leiden, damit unser Glaube gereinigt wird, geprüft wird, geläutert wird. Aus seiner Sicht ist das wertvoller, wichtiger. Und eigentlich ergibt es auch geistlich Sinn. Glaube ist für uns eigentlich das Wertvollste. Epheser 2 erinnert uns, wir sind aus Gnade gerettet durch den Glauben. Wenn wir keinen Glauben hätten, wären wir verloren. Was bringt uns alle Reichtümer dieser Welt, wenn wir verloren gehen? Gar nichts. Und deswegen bei der Bekehrung betonen wir den Glauben. Und an dem Punkt ist es uns klar, natürlich ist der Glaube das Wichtigste. Aber das hört ja nicht auf mit der Bekehrung. In Römer 1, 17 sagt Paulus, das Leben der Gerechten ist aus Glauben von Anfang bis Ende. Oder Galater 5, 6, da heißt es, dass die Liebe tätig wird aus Glauben. Das Leben als Christ zu leben, ist etwas, was nur im Glauben geht. Es ist nicht so, dass wir den Weg anfangen im Glauben und dann in eigener Kraft weitermachen. Das ist ein Irrtum. Alles, was wir tun, alles, was Bestand hat, alles ist nur aus Glauben. Das ist das Einzige, was wertvoll ist. Für uns und anscheinend auch für Gott aus seiner Sicht. Er freut sich über den Glauben, den wir haben, über Vertrauen. Das ist ihm wichtig. Hebräer 11,6 können wir lesen, ohne Glauben oder Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist ein spannender Gedanke. Wir können Gott gefallen. Wie? Indem wir viel leisten? Ja, vielleicht. Aber vor allem, indem wir ihm vertrauen. Das gefällt Gott. Er hat so eine Freude daran, wenn seine Kinder ihm vertrauen. Glaube und Vertrauen sind eine Umkehrung vom Sündenfall. Adam und Eva haben gesagt, nein, wir wissen es besser. Wir vertrauen dir nicht. Du gibst uns jetzt diese Gebote, aber letztendlich, wir vertrauen nicht, dass das wirklich das Beste ist. Und wenn wir zum Glauben kommen und weiter im Glauben leben, dann sagen wir, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Und so kommt letztendlich alles wieder ins rechte Lot. So werden die Beziehungen geheilt zwischen uns und Gott, aber auch zwischen uns untereinander. In Jakobus 2,23 heißt es von Abraham, Abraham glaubte Gott und er wurde Freund Gottes genannt. Das ist ein schöner Gedanke, dass Gott mich anschauen könnte und sagen, das ist mein Freund. Spannend. Wie? Durch Glauben, durch Vertrauen. Jesus hat Glauben gesucht, als er auf der Erde war. Er wollte Menschen helfen und heilen. Das hat er gern getan. Was hat er gesucht? Glauben. Wenn Glaube da war, dann konnte er helfen. Gott hilft gerne. Er möchte heilen. Glaube, Vertrauen, das ist das Wertvollste, was wir im Leben haben. Auch jetzt, auch nach der Bekehrung. Und wenn wir das verstehen, dann können wir auch Hoffnung haben im Leid. Weil uns dann bewusst ist, es ist nicht nur die Hoffnung, irgendwann wird es auch schon aufhören, sondern es ist die Hoffnung, es ist nicht umsonst, es erfüllt einen guten Zweck. Mein Glaube wird gereinigt, geprüft und was Wertvolles entsteht daraus. Es sind eigentlich ganz einfache Gedanken, aber im Leben das umzusetzen ist eine Katastrophe. Es ist so, so schwer. Wir sind häufig so fixiert auf die Probleme. Und wir beten dann und wir versuchen, Glauben aufzubringen, damit Gott diese Probleme löst, damit das Problem weggeht. Und das ist auch in Ordnung. Wir dürfen unsere Wünsche ihm bringen. Wir dürfen sogar um Veränderung beten. Vielleicht sogar Veränderung an Geschwistern, die uns nerven. Ist alles erlaubt. Darf man machen. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo wir dann auch sagen, und selbst wenn du die Situation nicht ändern möchtest, Herr, wenn du allein das eine Ziel erfüllst, nämlich, dass mein Glaube geläutert wird, dann ist es wertvoll. Dann möchte ich dir dafür danken. Wenn es nur meinem Glauben dient, dann lass mich doch in dieser Situation noch bleiben. Bis du der Meinung bist, dass es nicht mehr nötig ist. Wenn du es gut findest, dann führ mich an meine Grenzen. Lass mich leiden. Wenn nur mein Glaube rein wird. Und wir alle brauchen Reinigung im Glauben. Also, da kann mir keiner erzählen, dass das nicht nötig ist. Was sind wir gut im Verstellen und Glauben vormachen, uns selbst und auch einander. Aber in uns ist vieles ziemlich durcheinander. Was haben wir für Götzen? Wir haben so viele Dinge, die wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, lieber haben als Gott selbst. Das geht ganz schnell. Vielleicht die eigenen Fähigkeiten, die eigene Intelligenz, die eigene Kraft. Probleme kommen auf, was machen wir? Ja, Entschuldigung. Wir versuchen aus eigener Kraft es zu lösen. Wir vertrauen auf uns selbst. Aber das beißt sich. Wir können nicht gleichzeitig auf Gott vertrauen und auf uns selbst. Das geht nicht. Und so lässt uns Gott manchmal einfach zappeln. Warum? Damit wir irgendwann scheitern und merken, ich kann nicht mehr. Es geht nicht. Ich muss aufgeben. Leiden und Prüfungen sind dazu da, uns die Augen zu öffnen. Zu zeigen, was an Glaube da ist und was nicht da ist. Und uns zu helfen, dass wir vor Gott aufgeben und uns ganz auf ihn verlassen. Jeder von uns hat Sorgen mitgebracht heute Morgen, nicht die geringsten Zweifel darüber. Es ist die Frage, wie wollen wir beten? Wollen wir beten, dass das weggeht? Ja, gerne, dürfen wir. Aber haben wir auch den Mut, vielleicht zu beten, Herr? Lass mich leiden, solange du möchtest, wenn es nur dazu dient, dass mein Glaube rein wird. Wenn der Glaube wirklich das Wertvollste, das Wichtigste ist, aus deiner Sicht. Das Interessante ist, das wird uns nicht kaputt machen. Es wird nicht unser Ende sein, unser Todesurteil. Im Gegenteil, Petrus sagt, dass es zu Freude führt. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Echte Freude, geistliche Freude, finden wir da, wo wir selbst am Ende sind und wo wir unser Vertrauen nur noch auf Christus setzen können. Und dann merken, dass er gut ist und dass er uns retten kann und will und tut, dass er uns ans Ziel bringt. Wenn wir den Unsichtbaren sehen, auch davon spricht Petrus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Das ist die große Herausforderung, den Unsichtbaren zu sehen. Wie soll das gehen? Es geht. Petrus schreibt an Menschen, die Christus nicht selbst erlebt haben. Er selbst hat Christus gesehen. Aber diese Menschen haben nur sein Zeugnis. Und doch glauben sie an ihn. Und doch lieben sie ihn. Christus ist nun mal gekommen. Eine geschichtliche Tatsache. Egal, ob wir es wahrnehmen oder nicht, es ist passiert. Und weil es wirklich passiert ist, gibt es Berichte. Und diese Berichte können wir studieren. Und diese Berichte sollen in uns Liebe hervorbringen. Jemand lieben, den wir noch nie persönlich getroffen haben oder gesehen haben, ja. Weil die Berichte von ihm unglaublich sind. Umwerfend. Weil das, was er getan hat, einfach genial ist. Deswegen lesen wir die Evangelien und sehen, so ist Christus. Was für eine Liebe, die zu uns heruntergekommen ist, vom Himmel. Die ganze Not der Menschen auf sich geladen hat und für uns gestorben ist. An unserer Stelle. Das ist, was Hoffnung ist. Geistliche Hoffnung ist die Sicht auf Christus. Christus erkennen, wie er ist, ihm vertrauen und ihn lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Kennen wir das, dass wir uns einfach nur über Christus freuen können? Dass wir uns einfach nur Zeit nehmen, vielleicht, wenn wir hier zusammenkommen, aber auch zu Hause alleine, einfach nur über ihn nachdenken und staunen und wirklich Freude empfinden. Das ist, was der Glaube in uns bewirken soll. Das ist gereinigter, geläuterter Glaube und das führt zu Freude und Hoffnung. Das ist wahre Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung und das Gute ist, Petrus sagt, es gibt Hoffnung. Das Gute, das Beste kommt. Und diese Hoffnung ist eine sichere Hoffnung. Es ist nicht einfach, ja, halt für unwahrscheinlich, aber ich hoffe, vielleicht. Sondern es ist eine sichere Hoffnung. Warum? Weil Gott souverän ist. Er hat einen Heilsplan schon immer verfolgt und wir dürfen dazugehören. Wir sind auserwählt worden. Uns hat er ein Erbteil versprochen, eine Rettung. Und das alles durch Glauben. Und deswegen ist dieser Glaube so wichtig, ist das Wichtigste aus Gottes Sicht. Und deswegen ist er bereit, uns im Leben auch leiden zu lassen, wenn es nötig ist, so viel es nötig ist, damit unser Glaube rein wird, unser Vertrauen immer klarer auf ihn gerichtet wird und nicht auf Götzen, dass wir ihn auch immer klarer erkennen, durch die Augen des Glaubens, dass wir ihm lernen zu vertrauen, immer mehr, und auch zu lieben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Amen.